Einen wunderschönen guten Morgen, David. Ich grüße dich.
Jens, mein Lieber, einen wunderschönen an dieser Stelle. Grüße gehen raus nach Hannover. Geht's dir gut? Ich hatte ein wunderschönes Wochenende. Wie war deins?
Ich kann nicht genug klagen. Du weißt, wie es an der Stelle läuft. Mir geht's zauberhaft, wirklich gut. Das Einzige, heute unsere allererste Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial. Ich habe richtig, richtig Bock drauf, da will ich dich nicht anlügen. Und ein ganz klitzekleines bisschen Nervosität. Ich hoffe, dass meine Stimme trotzdem professionell rüberkommt, ist dann doch vorhanden. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, du sagst es, mein Lieber. Also ich bin auch voll gepumpt mit Vorfreude. Das ist ja auch schon so ein Herzensprojekt, was wir zwei jetzt, also mal mindestens seit anderthalb Jahren, fast 2 Jahren am Durchdenken sind und jetzt auch endlich am Anschieben sind. Und heute, wie du sagst, die allererste Folge. Genau, ich glaube, bis auf die zittrige Stimme, die wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle haben könnten, vor Vorfreude und etwas Aufregung, sind wir einfach vollgeladen mit Bock, mit coolen Themen. Und ja, ich habe richtig, richtig Lust hier auf unser neues Baby. Denkenswert, der Podcast mit Potenzial, mein Lieber.
Und ich bin sehr zuversichtlich, dass das so läuft wie in unseren Workshops auch, dass wir extrem schnell drin sind und uns dann hier gemeinsam eine gute Zeit machen. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch der ein oder andere Hörer eine gute Zeit, wenn er dabei ist und schaltet im Idealfall auch zwischendurch mal freiwillig rein. Das ist auf jeden Fall so das erklärte Ziel, was wir beiden haben, würde ich sagen.
Das wäre dann denkens- und vor allen Dingen auch wünschenswert, dass da jemand
Mensch,
reinhört.
so an der Stelle,
Starten wir damit.
wenn man mit solchen Wortspielen hier direkt startet, dann kann die ganze Nummer nur gut werden. Ihr seid aber wahrscheinlich jetzt nicht dabei, um die neuesten Trends in Sachen Wortspiel und Überleitung zu hören. Die gibt es bei uns zwischendurch natürlich auch. Aber wir haben auch heute ein Thema mitgebracht, wo wir sagen, das Ganze ist denkenswert. Und in dem Fall ist es ein Thema, was uns beiden auch sehr am Herzen liegt, weil wir uns da in letzter Zeit immer und immer wieder miteinander beschäftigt haben, drüber ausgetauscht haben. Und jetzt am Wochenende bin ich wieder über einen Artikel gestolpert, wo es um das Thema ging. David, kannst du dir schon denken, wo ich drauf hinaus will?
Ich würde mal schätzen, es ist das Thema Generationen und die damit verbundenen Mythen, die mit diesem Thema einhergehen. Und ja, wie Jens eben schon gesagt hat, ein Thema, was uns wirklich beschäftigt, was uns Laune macht, wo wir auch Spaß haben, uns damit tiefer und einhergehender zu beschäftigen. Ja, weil wir auch denken, vielleicht kann da auch das eine oder andere neu gedacht werden und neu durchdacht werden. Ja, weil sonst, ne, wir ja generell mal so keine Freunde von, weiß ich nicht, Stigmatisierungen oder irgendwelchen Labels sind. Insofern, ja, super, super spannendes Thema. Ich würde mal denken, das ist es, worauf du hinaus willst, mein Lieber. Ist
Der
dem so?
Kandidat hat 10 von 10 Punkten und ihr alle, die ich im Vorfeld schon den Folgentitel angeschaut habt, werdet dann auch mitbekommen haben, dass Generationenmythos der Titel ist. Und du hast das ja eben gerade schon gesagt, dass das ein Thema ist, was uns, wie gesagt, am Herzen liegt, dass wir das Ganze auch gerne mit dem Oberbegriff Mythos an der Stelle einfach mal umschrieben haben. Vielleicht, David, wenn es für dich passt, sage ich dir noch mal kurz, wie ich am Wochenende wieder drauf gestoßen bin und dann können wir schauen, dass wir das Thema einfach mal gemeinsam ein bisschen durchdenken.
Ja, bitte, mein Lieber.
Sehr schön. Wir beiden, ich weiß, man fragt jetzt eher ungerne nach dem Eltern oder nach den Eltern, sage ich schon, nach dem Alter. Aber ich frage dich jetzt mal, David, wie alt bist du eigentlich?
Also, um es genau zu nehmen, bin ich noch 34 Jahre jung, bewege mich in meinem 35. Lebensjahr. Für mich immer relativ leicht zu rechnen, da ich im wunderschönen Jahr 1990 geboren bin. Mitte
Nochmal
30, muss man auch so sagen.
einmal so jung sein. Das wäre mein großer Traum. Ich bin 36. Mein Baujahr, wie man so schön sagt, ist 1988. Wir beiden haben jetzt aber eine Sache, die uns beiden miteinander verbindet. Es wird gesagt, wir beiden gehören zu Generation Y. Und zu dieser Generation habe ich jetzt am Wochenende einen Artikel gelesen und da hieß es, Mitglieder der Generation Y, und jetzt schnall dich an, wechseln oft ihren Job, sind die erste Generation, die eigentlich durchgängig online ist, ist eine Generation, die durch eine hohe Technikaffinität geprägt ist, die gerne auch mal ungeduldig ist. Wir beiden sind nach der Definition erlebnisorientiert und wir beiden legen großen Wert auf eine angemessene Work-Life-Balance. Was macht das mit dir? Was macht das mit dir?
Mein Lieber, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Tage und ein paar Jahre und du weißt, also wenn ich eins liebe, sind sowas wie Verallgemeinerungen, ne? Das war jetzt gerade das allererste, wo sich meine Nackenhaare schon aufgesträubt haben. Weiß ich ja nicht, wie es euch da draußen geht, aber wenn ich sowas höre, das fühlt sich immer direkt an als, ja, weiß ich nicht, ein Kostüm, eine Kiste, da werde ich reingepackt und das soll jetzt mich irgendwie in all meiner Fülle und allem, was dazugehört, soll mich das in der kompletten Gänze beschreiben. Weiß ich nicht, mein Lieber. Also da sträubt sich schon irgendwie einiges in mir. Also ich merke, dass ganz klar das ein oder andere zutrifft. Aber wenn ich da jetzt so drüber höre, was du und das da nochmal so in mich gehe, ist das jetzt nicht irgendwie die beste Resonanz, die das hervorruft. Also eher gemischt, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da als individuelle Person, die ich mich beschreiben würde, da jetzt irgendwie in meiner ganzen Fülle und mit allem, was dazugehört, irgendwie mich wiedererkenne oder beschrieben werde. Wie geht's dir, wenn man da so sagt, ja, weißt du was, der Jens, also der Herr Freiwald, der ist also typisch Stigma A. Das bist du jetzt.
Ich musste für mich erstmal so ein bisschen erstmal in die Reflexion gehen und musste überlegen, Technikaffinität. Da musste ich so ein bisschen dran denken, wie ich hier versucht habe, meinen Laptop einzurichten. Und da will ich dich nicht anlügen, ob technikaffin da das erste Wort gewesen wäre, was man da benutzt hätte. Ich weiß es nicht. Genauso musste ich dran denken, wie ich letzten Freitag, weil ich so Bock drauf hatte, noch bis, glaube, 22 Uhr vor einer Präsentation für einen Workshop saß, ob da jetzt so das Thema Work-Life-Balance bei mir ganz oben stand. Auch da bin ich an der Stelle unsicher. Unabhängig davon, dass Work-Life-Balance nochmal ein anderes Thema ist, welches auch in einer der kommenden Folgen mal auf der Agenda steht, habe ich gedacht, wenn ihr schon jetzt mit diesen Schubladen arbeitet, dann wäre es ja cool, wenn ihr welche gewählt hättet, die für Jens vielleicht auch passen. Aber man kann nicht alles haben. Und vielleicht hätte ich in einem anderen Artikel noch was gefunden, was ein bisschen besser zu mir passt. Aber es ist genauso, wie du gerade gesagt hast, das ist schon so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, sage ich jetzt mal, wenn man da irgendwie auf 3 bis 4 Adjektive runtergebrochen wird. Und bevor wir uns jetzt gleich mal so ein bisschen der Frage widmen, warum macht man das Ganze, können wir vielleicht dieses Generationenthema, wir wollen ja auch immer ein bisschen Service-Podcast sein und das Ganze einordnen, neben uns der Generation Y, gibt es ja auch ein paar andere, und dass ihr da vielleicht einfach mal die Begriffe gehört habt, das fing damals in den 1930er Jahren an. Die erste Generation, die da jetzt so nach neuerem Muster benannt wurde, wurde Generation Silent genannt. Dann ging's, ihr werdet alle die Witze und die Memes kennen, typischer Boomer. Das ist so die Generation, die danach kam. Und dann ging es über X zu Y zu Z. Und weil man dann blöderweise gemerkt hat, oh, jetzt ist das Alphabet irgendwie zu Ende, wir sind dann ein bisschen spät reingegangen in die ganze Thematik, hat man dann gedacht, ach komm, was soll der Geiz, wir gehen ins griechische Alphabet und ist mit Alpha wieder gestartet. Das ist jetzt so das Aktuelle. Wenn wir uns das jetzt angucken, ja, und wirklich bin ich immer ein großer Fan davon, dass man das auf eine konkrete Jahreszahl beziehen kann und dass man da so fancy Begriffe an der Stelle für hat, ist es ja schon so ein Stück weit irgendwie Schublade, Denkmuster. Und da wäre jetzt meine Frage: Hast du eine Idee, warum wir Menschen sowas gut finden?
Ja, also erstmal, ich finde es auch extrem faszinierend, würde ich sagen, dass die wirklich dann zum Beispiel Generation X auf Geburtsjahre von 65 bis 1980 so begrenzen können. Also klar, braucht man ja irgendwie eine Kategorie, damit man sagt, hier ist der Anfang und hier ist das Ende. Aber dass auf solche Geburtsjahre und bis 80 gehörst du diesem Typ an und ab 81 hat sich auf einmal alles in dir geändert und du bist ein völlig anderer Typ. Naja, also spannend, aber wie du sagst, ja, Schubladendenken gehört bei mir da auch so ein bisschen in die Richtung dieses Vorurteilsdenken, aber wieso wir eigentlich so sind. Der Mensch ist halt auch ein Tier, hätte ich fast gesagt, ein Lebewesen, das Gewohnheiten liebt und so wie es Gewohnheiten liebt, liebt auch unser Gehirn Verständnis. Also Verständnis in Form von, wenn wir uns etwas angucken, wenn wir uns über etwas Gedanken machen, wenn wir bei etwas zuhören, versucht unser Gehirn immer ganz schnell da einen Sinn drinne zu sehen. Egal, ob wir uns ein Bild angucken und das dann über unsere Augen funktioniert und da das Bild reingegeben wird und unser Gehirn irgendwie Verständnis dafür erzeugen möchte. Es möchte immer verstehen, was sehen wir, was hören wir, was denken wir. Und ich würde sagen, dass es vielleicht in diese Richtung geht, dass wir halt immer versuchen, eine Kategorie zu entwerfen für ein bestimmtes Thema, um ein Verständnis dafür zu haben. Und gerade bei Thematiken, die ja eher für uns unverständlich sind, weil sie so komplex sind oder ja mit Sachen zu tun haben, die unsere Bewusstsein und sowas einfach übersteigen. Und ich glaube, das hat so ein bisschen was mit, ja, vielleicht einer Sicherheit, auch wenn es vielleicht eine trügerische ist, aber sobald wir ein System haben und sagen, hey, das ist Schema 8, Schema A, fühlt sich der Mensch ja immer eigentlich relativ wohl, dann kann er durchatmen und sagen, ah, okay, bei Schema A ist jetzt die gewollte Reaktion Y und dann fällt uns das leichter und dann sind wir da stressfreier unterwegs. Also, ja, Fachwort wäre Heuristiken. Unser Gehirn benutzt super gerne Abkürzungen, um Sachen halt einfach zu verstehen. Und das nennt man Heuristiken. Damit er nicht in jeder Situation einfach jedes Detail analysieren muss, versucht unser Gehirn da halt einfach auf schnellstem Wege zu einer Lösung zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, wieso man diese Typologisierung da ins Leben gerufen hat und das Ganze so aufgeteilt hat. Aber wie siehst du das, Jens? Was sagst du dazu? Also jetzt mal meine Gedanken.
Komme ich mit in Resonanz auf jeden Fall. Also gerade dieser Bereich Heuristik. Du kennst ja meine Liebe für die Wissenschaft. Von daher, wenn da so ein bisschen Anknüpfungspunkte sind, fühle ich mich an der Stelle schon mal sehr, sehr wohl. Eine Sache, bevor ich dir sage, wie ich mich damit fühle und was so meine Gründe oder meine Ursachenforschung ergeben hat. Wir im Quest-Team lieben ja die Sowohl-als-auch-Logik. Das
Ernst.
heißt, ja, auch in diesem Podcast möchten wir so verstanden werden, dass es da kein richtig oder falsch gibt, sondern wir wollen einfach nur ein Stück weit Verständnis schaffen, wollen, wie wir ja schon gesagt haben, unterschiedliche Sichtweisen fördern und wollen versuchen, die Themen halt rundum zu durchdenken. Achtung! Denkenswert.
Sehr
Ja,
schön.
stabil an der Stelle, hier wieder in Sachen Überleitung und Begrifflichkeiten unterwegs. Wenn es also mal darum geht, bestimmte Sachverhalte zügig einordnen zu müssen, sich ein erstes Bild machen zu müssen, relativ schnell auf eine Frage oder auf was anderes zu reagieren, dann hat unser Gehirn solche Heuristiken ja nicht ohne Grund und dann ist das auch was, wo man durchaus mal sagen kann mir weiterhelfen. Uns ist wichtig, dass man das aber im Hinterkopf behält und dass man sowas nicht als die eine unumstößliche Wahrheit an der Stelle sieht, weil jetzt der Artikel, den ich mir am Wochenende durchgeguckt habe, der las sich halt schon wieder so Generation Y, 1, 2, 3, 4 und das ist die Wahrheit und rechts und links vom Tellerrand gibt es da nichts und das ist immer eine Geschichte, finden wir beiden immer schwierig, um das Ganze jetzt mal vorsichtig neutral zu formulieren. Warum jetzt also diese Einfachheit? Warum diese Heuristik? Und da kann es ja durchaus mal sinnvoll sein, so 2 bis 4 Jahre zurückzugucken, weil wir Menschen sind ja auch geprägt durch unsere Entwicklung, durch unsere Erfahrungen, durch alles, was wir so im Laufe der Entwicklung, der Evolution durchgemacht haben. Und es gab ja Momente, wo diese Energieeinsparung, wo diese schnelle Entscheidung durchaus wichtig war. Mhm. Ich sag mal, David, stell dir vor, wir reisen jetzt mal ein paar tausend Jahre zurück, sitzen irgendwo in der Höhle und ich rufe dir plötzlich zu, guck mal, da hinten ist ein Säbelzahntiger. Dann weiß ich nicht, ob dein erster Impuls wäre, mit mir jetzt erstmal schön alle Pro- und Kontra-Argumente gemeinsam durchzugehen, sondern wahrscheinlich wärst du nicht ganz undankbar, wenn dein Hirn sagen würde, Abfahrt, jetzt renn. Und deswegen ist dieses schnelle Einteilung total clever. Aber aktuell, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, habe ich eher selten die Situation, dass ich vor einem Säbelzahntiger weglaufen muss. Und deswegen kann man sich ja mal so ein bisschen die Zeit nehmen. Und dafür gibt es ja auch diesen Podcast, um Dinge zu durchdenken. Also schnelle, einfache Entscheidungen, total wichtig. Wenn es jetzt zum Beispiel um die Generationen geht, ab und zu auch mal clever den 360-Grad-Blick, also einmal das Rundum-Paket zu durchleuchten, oder was meinst du?
Ja, voll und ganz. Und ich finde es auch schön, wie du das angeführt hast mit dem Punkt, ey, wir wollen ja hier eigentlich einen Mehrwert schaffen und einfach Themen von allen Seiten durchdenken, was nicht immer explizit heißt, dass das dann direkt unsere Meinung ist oder unsere Denke, mit der wir durchs Leben gehen, sondern manche Themen auch extra von einem bestimmten Blickwinkel her kritisch uns anschauen, besprechen und durchdenken. Finde ich super. Und ja, mit dem Säbelzahntiger, also in letzter Zeit, die letzte Woche, kann ich dir sagen, bin ich vor keinem weggelaufen. Und davor die Monate war das auch sehr, sehr dünn. Den einzigen Säbelzahntiger, den ich hier regelmäßig treffe, ist unsere Katze unten, wenn sie was zu fressen haben möchte. Und dann, wie du eben schon richtig gesagt hast, glaube ich auch, ist die Schwierigkeit dabei, dass das ja ein super Move ist von unserem Gehirn, solche Abkürzungen zu nutzen, die Energie und Zeit sparen, da eine schnelle Entscheidung zu treffen, gerade wenn es heißt Flucht oder Angriff, sich dann nicht noch zu überlegen, habe ich den passenden Lendenschurz da in der Höhle an und ist es die große Keule oder die kleine, die ich nehme, sondern entweder ich nehme die Keule und hau die dem auf den Kopf oder ich renne halt. Kann total genial sein. Dass das uns aber im heutigen Leben und Alltag auch immer wieder im Weg stehen kann, ist ja auch verständlich, da wir jetzt nicht mehr nur noch reagieren müssen, würde ich mal sagen. Es ist ja jetzt nicht den ganzen Tag, dass irgendwelche Reize von außen kommen, auf die wir dann eine überlebenswichtige Antwort parat haben müssen. Und deswegen ist es ja auch einfach super, mal innezuhalten, mal zu sagen, hey, heutzutage ist es kein Säbelzahntiger mehr. Ist das die richtige Reaktion? Einfach spannend. Finde ich nach wie vor einfach spannend, dass unser Gehirn sowas auch macht. So, sonst wären wir ja nie bis heute gekommen.
Absolut. Sehe ich ganz genauso. Und dass unser Gehirn da ja auch unterschiedliche Entwicklungen an der Stelle durchlaufen hat. Das heißt, wenn wir jetzt mal diese sowohl als auch Logik, von der ich eben gesprochen habe, nochmal so ein bisschen aufgreifen, haben wir gesagt, was haben diese Generationen jetzt auf der Habenseite? Unser Gehirn muss relativ wenig Energie aufwenden. Wir haben die Chance, durch diese Kategorien schnelle Entscheidungen zu treffen, indem wir so ein bisschen sagen, okay, da steht jetzt jemand aus der Generation Y vor mir, den kann ich vielleicht eher dadurch ansprechen, dass ich die und die Formulierungen benutze. Wir haben auch so ein Stück weit die Chance, dass wir Angst reduzieren, weil wir einfach eine bestimmte Sicherheit in unserem Kopf haben und sagen, ah, wenn ich mit dem jetzt so umgehe, dann wird das schon so funktionieren, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Das gibt so ein bisschen ein Gefühl der Kontrolle. Und clevererweise gibt das Ganze natürlich auch ein Stück weit Gruppenidentität, weil wenn ich jetzt sage, ich gehöre zu Generation Y, weiß ich, es gibt noch Millionen von anderen Menschen in Deutschland auf diesem Planeten, die da auch zugehören und das kann ja auch ein ganz schönes Gefühl sein. Wenn wir jetzt aber mal das Ganze umdrehen, dann da, wo Chancen liegen, liegen halt auch Herausforderungen oder Gefahren. Was ist jetzt so deiner Wahrnehmung, deiner Perspektive nach eine Gefahr, die durch dieses Schubladendenken entstehen kann?
Also würde ich auch sagen, wenn wir in der sowohl als auch Logik unterwegs sind, bietet ja jede Leitplanke, jedes Denkmuster, in dem wir unterwegs sind, ja einerseits Vorteile und Nachteile, wie du schon schön gesagt hast. Und natürlich sollten wir in der Situation mit dem Säbelzahntiger das schnell entscheiden. Andererseits kann das natürlich auch Nachteile haben, weil wir einfach viel zu schnell denken, ach ja, so ist es und so wird es gemacht. Und egal, ob das jetzt in einer Situation ist oder mit einer Person, wir ja viel zu schnell uns ein Label ausdenken oder wie eben schon gesagt, eine Schublade aufmachen und die Leute da reindonnern. Also ich glaube, jeder kennt das, auch von früher aus der Schule. Wenn man sich überlegt, man muss mit einem Lehrer irgendwas besprechen, wegen einem Aufsatz, wegen irgendeiner Arbeit, die noch gemacht werden muss, wie schnell man anfängt, im eigenen Gehirn sich das zu konstruieren, was der Lehrer alles sagen wird und wie scheiße dieses ganze Gespräch ausgehen wird. Und dann bist du eine halbe Stunde darüber am Nachdenken und dann sitzt du da mit Bauchschmerzen und denkst dir, nee, der scheiß Lehrer, den frag ich sowieso nicht mal jetzt so salopp dahergesagt. Und eigentlich haben wir es ja alles nur in unserem Kopf konstruiert, weil wir wissen gar nicht, vielleicht sagt der Lehrer auch, ja, super, schön, dass du so offen und ehrlich auf mich zukommst. Danke für deine Eigeninitiative. Du kriegst noch 2 Wochen länger Zeit. Aber wir gehen da ja direkt rein und ich würde sagen, klar, diese Gewohnheiten sind ein Vorteil, dass wir nicht jede Situation neu denken müssen. Wenn wir uns alle an unsere erste Fahrstunde beim Autofahren erinnern, erinnere ich mich noch, wie fertig ich da rausgekommen bin, nachdem ich Bremsen, Kuppeln, Schalten, rechts blinken, links blinken, Schulterblick und das alles machen musste. Ist natürlich, wenn man da in eine Gewohnheit kommt, fahre ich heute viel entspannter Auto und es ist lang nicht mehr so anstrengend. Also da kann ja die Gewohnheit den Vorteil haben, in Bezug auf Menschen. Und ihre Ganzheitlichkeit, denke ich, ist es eher ein Nachteil, wenn wir zu schnell denken, ach, das ist einer so und so und der wird sich so und so verhalten. Und der sieht aus, als wäre er Banker und deswegen ist das. Und ach, der hat eine Glatze und deswegen ist der das. Und der ist klein und guckt immer grimmig, deswegen ist der das. Und da gehört ja so viel mehr dazu, was im Hintergrund alles mitschwingen kann, wieso, weshalb, warum wir irgendwie sind. Würde ich jetzt mal auf dem ersten Atemzug denken, dass das so eine der größten Nachteile ist bei kurz nichts analysieren, kurz drüber nachdenken, schnelle Entscheidung. Ist das vielleicht in der heutigen Situation und in der heutigen Zeit, ist das einer der Nachteile, die halt aufkommen könnten, dieses extreme Schubladendenken? Hat sich eine ganz eigene Story gebastelt. Wie geht's dir da, Jens? Kennst du das auch oder bist du da in derselben Generation unterwegs und kannst aber sagen, boah, trifft auf mich gar nicht zu. Oder wie verhält sich das bei dir?
Ja, in der Generation bin ich nicht unterwegs, weil die sind ja Konstrukte, wie wir eben so schön festgestellt haben. Dieses Schubladendenken, bin ich aber ganz bei dir, führt halt ganz klar zu diesen Fehlinterpretationen und auch zu der Beeinflussung des eigenen Verhaltens. Du hast eben gefragt, wie es bei mir aussieht, und da muss ich immer an unsere erste Begegnung denken. Für all diejenigen, die David noch nicht live irgendwo im Workshop-Kontext oder woanders gesehen haben, er ist tätowiert und ich nicht, und ich sehe eher brav aus, würde ich jetzt einfach mal von der Beschreibung sehen. Und als ich David dann das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt aber auf jeden Fall das Portemonnaie schön weit hinten in die Hosentasche schieben, damit das an der Stelle nicht entwendet wird. Und dann habe ich mein Herz und meine Gedankenwelt geöffnet und zack, war es Liebe auf den ersten Blick. Also wir beiden ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das Ganze nicht unbedingt funktioniert mit unseren Schubladen. Ich habe noch 2 Sachen, die ich darüber hinaus in Sachen Gefahren gerne ergänzen möchte. Das eine ist Dogmatismus und das zweite, was da so ein bisschen mit reinspielt, die fehlende Innovationsfähigkeit. Wir erleben das immer wieder, wenn wir unsere Schublade aufgemacht haben, haben wir eine riesengroße Freude, weil wir können dann gucken, ah, das ist jetzt Peter Meier, der gehört in die Schublade und dem gegenüber kann ich mich so und so verhalten. Oder auch wenn wir bestimmte Dinge im Unternehmensalltag, aber auch im privaten Alltag sehen und sie dann schon mal schön so ein bisschen vorsortieren, dann laufen wir Gefahr, dass wir nicht alle Bestandteile der Situation analysieren und für uns nutzen. Und wenn ich jetzt an Leute denke, wie zum Beispiel Galileo, der irgendwann mal gesagt hat, die Erde ist keine Scheibe, dann ist das ja für unsere menschliche Entwicklung durchaus nicht ganz unlogisch oder unsinnvoll, wenn wir zwischendurch auch mal aus diesen Schubladen rausgehen und dadurch Innovationen an der Stelle schaffen. Also ich weiß, auch heute noch gibt es Menschen, die sagen, die Erde ist eine Scheibe, aber ich würde sagen, Common Sense mittlerweile, dass die durchaus rund ist. Das kommt aber nicht von heute auf morgen, das kommt auch nicht, weil sich die Menschen, die das damals entdeckt haben, immer in ihren vorgefertigten Bahnen bewegt haben, sondern solche Geschichten kommen ja gerade dann, wenn man, passt jetzt auch wieder zur Scheibengeschichte, über den Tellerrand schaut und deswegen ist das etwas, was mir, was uns auch immer total wichtig ist. Wenn das jetzt so Gefahren sind, was wäre denn jetzt, David, damit wir hier auch ein bisschen einen Ausweg in Anführungsstrichen oder eine Handlungsempfehlung weitergeben, was wäre denn so deine Empfehlung, wie sollte man denn mit Menschen jetzt eigentlich umgehen, wie sollte man so im täglichen Kontakt versuchen, sich zu steuern, um da auch eine schöne Werthaltung und eine ganzheitliche Sichtweise drauf zu haben?
Ja, das ist ja eigentlich die essentielle Frage. Ich würde noch einen ganz kurzen Schritt zurück machen, weil mir noch ein Gedanke gekommen ist. Ich finde es auch immer wichtig zu wissen oder zu verstehen, wieso machen wir das eigentlich alles? Wieso? Also wir haben jetzt uns mal angeguckt, wieso will der Mensch irgendwas haben, was ihm das Leben erleichtert. Da haben wir eben mal drauf geguckt, dass er sich eher Situationen, dass er sich Konstrukte bildet, um das irgendwie zu verstehen. Aber das Ding ist ja, dass wir verstehen müssen, dass unser Gehirn das halt einfach tagtäglich macht. Und ich denke, vielen von euch ist das ein geläufiger Begriff. Das ist der sogenannte Konstruktivismus. Das bedeutet, dass wir uns jeden Tag unsere komplette Realität selbst kreieren. Wir schauen mit unseren Augen raus in die Welt, sehen eine Situation und analysieren und erklären uns diese Situation aufgrund von unseren eigenen Erfahrungen, Prägungen und Erlebnissen. Und das finde ich so super spannend. Also auch wir zwei Schönen könnten nebeneinander auf der Straße stehen und würden ein und dieselbe Situation miterleben und würden aufgrund unserer unterschiedlichen Herkunft, unterschiedlichen Prägung, unterschiedliche Schlussfolgerung auf ein und dieselbe Situation nehmen. Also finde ich auch immer wieder ein spannendes Thema, das sich im Hinterkopf zu haben, wie krass schnell unser Gehirn halt einfach Sachen konstruiert. Egal, ob das jetzt ist, das Verständnis zu einer flachen Erde, das Verständnis zu wieso, weshalb, warum Kugel. Aber das finde ich immer ganz wichtig, um dann an die Lösung zu kommen, aus unserer Sicht oder nicht gar nicht die Lösung. Das geht ja gar nicht um Lösung, sondern um die Idee, wie man das vorbeugen kann, in Schubladen zu denken, ist halt einfach, den Menschen immer wieder offen zu begegnen. Also wir haben keine Konzepte aus der Schublade und dann fragt ein Kunde an und sagt Thema Team und wir sagen super Konzept A und dann geben wir dem das immer. Also was ich sagen will, ist jedem einzelnen Menschen immer wieder neu begegnen und sich immer wieder neu öffnen, um ihn in seiner ganzen Vielfalt, in allem, was dazugehört, zu sehen, in seiner ganzen Fülle. Weil ich denke auch manchmal ein Label, wie wir vorhin gesagt haben, beschreibt den ja gar nicht. Einen ganzen Menschen mit all dem, was dazugehört. Und so halt macht eine riesige Individualität, legt das an den Tag. So laufen wir nicht Gefahr, dass wir einfach denken, ach, bei dem Kunden ist immer noch das Problem oder der Kunde ist so und deswegen braucht der das. Und das wäre auch meine Empfehlung, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, wie möchte ich, dass man mir begegnet? Und so möchte ich auch anderen begegnen, ist halt einfach diese offene Haltung. Eine offene, wertschätzende Haltung mit einem wirklichen Interesse an dem ganzen Menschen, der, also man müsste ja erst dahin gehen, sich das selbst bewusst zu machen, wenn man sagt, okay, ich bin vielleicht jemand, der das ein oder andere Mal macht, dann muss ich ja versuchen, dass ich in den Situationen merke, wenn ich es mache.
Finde ich sehr spannend.
Dahingehend halt einfach, ja, bewusst daraus zu gehen und sich bewusst zu fragen, hey, stecke ich den wieder in eine Kiste? Kriegt er gerade ein Label oder treffe ich jetzt wirklich den Jens und ich begegne dem so, dass ich alles zulasse und seine ganze Fülle und alle Blickwinkel und alle Eigenheiten und alle Potenziale und alles, was den Jens wirklich ausmacht. So würde ich damit umgehen. Wie siehst du das?
Ja, finde ich extrem spannend. An der Stelle auch, dass du das Thema mit dem wir Menschen konstruieren unsere Wirklichkeit an der Stelle nochmal aufgemacht hast. Und deswegen da noch eine ganz kurze Ergänzung, bevor ich dann deine Worte, die mir extrem gut gefallen haben in Sachen, wie gehe ich auf die Menschen zu, auch nochmal für mich versuche, so ein Stück weit zusammenzufassen, weil dieser Konstruktivismus und dass es die eine Wahrheit ja nicht gibt, sondern dass wir das Ganze in unserem Kopf konstruieren, ist etwas, gibt es schon extrem lange, haben sich jetzt auch David und Jens nicht gerade ausgedacht. Es ist völlig egal, ob wir irgendwo in die Physik gehen, wo es so Aussagen gibt wie, es gibt keine beobachterunabhängige Beobachtung, oder in die Biologie, wo es dann heißt, alles, was gesagt wurde, wurde von Menschen gesagt, oder der berühmte Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, der mal gesagt hat, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Also das sind Sachen, die gibt es, die sind gut erforscht, und wenn man ab und an mal wieder so ein Stück weit in sich selber geht und überlegt, stopp, das, was ich jetzt gerade sehe, ist ja das, was ich sehe. Das muss aber nicht zwingend sein, das, was jemand anders gerade sieht, dann finde ich das total zauberhaft. Und für diejenigen, die jetzt sagen, aber die Welt entwickelt sich ja auch weiter und dieses Generationenthema kommt ja oder hat ja seine Ursprünge auch in der Wissenschaft, dann kann ich sagen, ja, die Ursprünge gibt es, aber das Generationsthema ist nicht neu. Als wir uns auf den Podcast vorbereitet haben, sind wir bis ins antike Griechenland und dann darauf aufbauend auch ins Mittelalter gegangen. Und auch da gibt es 4 Temperamentstypen. Damals wurde gesagt, Menschen sind entweder Phlegmatiker, Choleriker, Sanguiniker oder Melancholiker. Also das Thema, was jetzt aufgemacht wurde in der Soziologie, in der Psychologie, in der Marketingforschung und was jetzt vereinfacht in Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Personalmanagement und Co. übertragen wird, ist halt kein neues Thema, sondern seitdem es Menschen gibt, gibt es Schubladen, gibt es Denkmuster, und deswegen sind wir mit unseren Generationen X, Y, Z keine Vorreiter, sondern folgen einfach nur einer Tradition. Wenn wir das jetzt als Konstrukt stehen lassen, und du hast das jetzt ja gerade schon gesagt, den Menschen individuell sehen, finde ich total zauberhaft, total wunderbar. Und für mich ist da ein ganz großes Thema auch Vertrauen. Denn wir haben ja drüber gesprochen, diese Einteilungen machen wir aus einer Unsicherheit heraus. Das heißt, wenn ich jetzt in einer neuen Situation mit neuen Menschen bin, nimmt mein Gehirn eine gewisse Unsicherheit wahr, und deswegen helfe ich mir, indem ich sage Generation XYZ. Wenn ich jetzt mal versuche, dem anderen Menschen einfach von sich aus ein großes Vertrauen entgegenzubringen und davon ausgehe, der meint's gut mit mir, der hat dieselben Ziele, eine ähnliche Wertvorstellung, und ich dadurch dieses Vertrauen in seine Talente, in seine Fähigkeiten, in seine Werte für mich selber auch nochmal ein Stückchen stärker in den Vordergrund für mich hole, dann glaube ich, ist damit auch schon ganz, ganz viel gewonnen, weil wir dann diese Vereinfachungen vielleicht gar nicht immer unbedingt brauchen, weil wir im Vorfeld schon davon ausgehen, ist ein cooler Typ, der mir gegenübersteht, eine gute Person, die selber, wie gesagt, einen freien Willen, Gaben, Begabungen, Talente, alles, was da so mit zugehört hat. Und wenn ich der einfach Vertrauen entgegenbringe und sage, die wird das schon in meinem Sinne machen, dann brauche ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Schublade gar nicht mehr.
Ganz schön gesagt, finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Klar, ey, ihr versteht uns, dass es jetzt nicht heißt, ihr sollt, da steht jemand vor euch mit einem Messer und ihr vertraut dem, dass der irgendwie was Positives von euch will. Also, ne, wir appellieren da auch immer an euren wachen Menschenverstand, dass ihr immer unter Berücksichtigung aller Risiken und Konsequenzen das Ganze macht. Aber diese Haltung, den Menschen eher offen als verschlossen entgegenzutreten und eher sich von was Neuem überraschen zu lassen und zu sagen, ey, da ist wirklich jemand, von dem kann man noch was lernen, Mehrwert haben, das ist ein wunderbarer Mensch. Das an Vertrauen finde ich super. Und auch diese Haltung des Vertrauensvorschusses gegenüber, also ja, ein sehr, sehr, sehr schönen Gedanken. Und da einfach, ich glaube, es ist ja auch immer wieder das, was, wo wir hinaus wollen oder was wir auch in unseren Workshops ja immer sagen, ist dieses Thema des Bewusstseins. Etwas bewusst zu machen, etwas sich bewusst nachzudenken, etwas bewusst machen. Deswegen sagt man das ja auch so schön. Also in dem Moment, wo ich anfange, in Schubladen zu denken, als erstes sich gar nicht deswegen irgendwie zu verurteilen oder, das ist ja ein ganz normaler Reflex, wie der Jens eben schon schön gesagt hat, aber sich das bewusst zu machen. Ey, ich bin gerade so, weil wir wollen weg von Reizreaktion, wir wollen weg von fremdgesteuert, wir wollen hin zu bewussten Entscheidungen und einem bewussten Leben und nicht, da kommt ein Reiz, der Säbelzahntiger und deswegen laufe ich jetzt einfach weg, weil der Teil meines Gehirns das halt super schnell in Millisekunden so entscheidet, da oben im Kreise der Amygdala und allem, was da noch so abhängt. Nein, sondern wir wollen ja hin zu, ey, wir können bewusste Entscheidungen treffen und damit nehmen wir ja, glaube ich, auch dann vielen Situationen vorweg, dass wir mit Menschen einfach nur kategorisieren und die irgendwo reinstecken, weil wir bewusst sagen, hey, ich entscheide mich dafür und ich beobachte mich mal.
Ja. Und ich glaube, dass das Gegenüber das Ganze dann auch total dankbar aufnehmen wird. Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss der heutigen Folge einen Perspektivenwechsel machen. Wir sind ja einmal die Menschen, die andere dann kategorisieren, aber wir sind ja auch Menschen, die dann kategorisiert werden. Ja, und so ging es mir jetzt zum Beispiel am Wochenende, als ich dann den Artikel gelesen habe, Generation Y ist erstens, zweitens, drittens. Das macht ja was mit einem. Du spürst ja, oder ich spüre dann in der Situation ein Stück weit Unbehagen, fühle mich nicht komplett wertgeschätzt, fühle mich in meiner ganzen Person auch nicht gesehen, merke dann unter Umständen, dass da bestimmte Adjektive nicht passen, fange an zu hinterfragen, wenn ich schon nicht typisch für die Generation bin, bin ich dann überhaupt normal in Anführungsstrichen. Also ja. Das macht ja auch was mit unserem Denkapparat, wenn wir mit diesen Schubladen konfrontiert werden. Oder der Azubi, der jetzt das Geburtspech hat, dass er zur Generation Z gehört und deswegen kommen Leute und sagen, ah, du legst viel mehr Wert auf Freizeit als auf Arbeit, du hängst nur am Handy, ihr kennt diese ganzen Geschichten, die dann da mitschwingen, dann macht das ja auch was mit dem Azubi. Und wenn das in den ersten Tagen der Ausbildung so die Werthaltung ist, wie ihm begegnet wird, dann kann ich auch jeden jungen Menschen verstehen, der sagt, okay, da gehe ich in den Widerstand, weil das sind jetzt so Charaktereinschreibungen oder Zuschreibungen, mit denen ich mich nicht wohlfühle. Und dann haben wir diesen wunderschönen Teufelskreis. Ich sage dem Azubi, du bist faul. Der Azubi geht in Widerstand, weil er nicht findet, so entsprechend bezeichnet zu werden, findet das nicht gut. Dann hat der Ausbilder, die Ausbilderin wieder, ach guck mal, jetzt ist der im Widerstand, das passt ja zu Generation Z, die ist ja auch permanent kritisierend. So, und ja, ich glaube, ja, ihr wisst, wo ich in diesem Gedankenexperiment drauf hinaus will. Und wenn ich von Anfang an hingehe und sage, du bist mir wichtig und ich vertraue dir, dass du einen geilen Job machst, dann würde ich mich als Auszubildender aus meiner Perspektive heraus auf jeden Fall sehr, sehr wohlfühlen und dann, wie gesagt, diese Schublade entsprechend ultra gerne durchbrechen, oder?
Ja, wunderschön. Da weiß ich gar nicht, was ich da noch dem Ganzen zufügen soll, denn so ist es. Und unser Appell Appell wäre das falsche Wort, unser Denkanstoß bei Denkenswert wäre ja, dass wir einfach alle gemeinsam den Mut fassen, alte Muster auch mal zu hinterfragen, uns auch mal für eine neue Perspektive aufzumachen und diese einzunehmen, weil wir denken, dass nur so, wenn wir den Leuten wirklich so begegnen in ihrer Ganzheitlichkeit, ohne ein Etikett, ohne eine Kategorie oder eine vorgefertigte Schublade, erst dann kann eine Welt erschaffen werden, in der ja auch Vielfalt und Unterschiedlichkeit wirklich anerkannt und wertgeschätzt wird. Und deswegen, ja, fanden wir das einfach so ein super spannendes Thema und freuen uns darauf. Und Wahnsinn, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder dir. Der Zeiger zeigt 42 Minuten an. Die Zeit ist geflogen. Also wir könnten ja hier jetzt noch ewig sitzen, aber leider muss dann ja die Folge auch irgendwann ein Ende haben
ist und ihr wollt uns
wieder die Tage am Stück zuhören. Also,
ich wollte gerade den Paulchen Panther reinbringen und sagen, wer hat an der Uhr gedreht? Aber ich sag mal, wenn ich jetzt hier anfange, noch eine kleine Gesangseinlage reinzubringen, haben wir beim nächsten Mal garantiert keine Zuhörerinnen und Zuhörer mehr. Und von daher, mir geht's exakt genauso. Mir hat das ganz wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir denkenswerte Geschichten mit dabei hatten und da nochmal einen Blick oder einen weiteren ganzheitlichen Blick öffnen konnten. Wir freuen uns immer über Feedback. Das heißt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, sei es über unseren Instagram-Account, über die Podcast-Plattform eures Vertrauens oder auch im direkten Austausch, dann sehr, sehr gerne. Unser Podcast lebt auf jeden Fall auch von euren Meinungen und von der Diskussion. Und weil dein Schlusswort inhaltlich so wunderbar war, möchte ich dem gar nichts weiter hinzufügen. Ich wünsche dir eine zauberhafte, wundervolle Woche. Und weil es nichts Schöneres gibt als schlechte Verabschiedungen, entlasse ich dich in den heutigen Tag mit einem herrlichen Bundesgartenschau.
Bis dahin, mein Lieber. Dank dir. Grüße gehen raus. Ciao, Jens.